weiß nicht, ob es jetzt reicht, wenn ich hier einfach nur anstelle oder ob da noch was eingepegelt werden muss. So. Ja, klingt super, ne? Können wir so lassen. Gut, dann setze ich auch schon die Mütze richtig rum auf zum Predigen und es kann auch gleich losgehen. Ich glaube, wir haben ein paar Leute tatsächlich an die Zeitumstellung verloren. Ich weiß nicht, ob wir die irgendwann in irgendeinem Zeitloch wiederfinden, aber ich bin mal sicher, dass die nicht ganz weg sind. Die sind nur einfach irgendwo anders. Und das könnte ich sogar bei diesem guten Wetter sehr gut verstehen. Also unser Nachbar hat gestern schon angegrillt. Das war irgendwie wirklich ein bisschen grausam. Ich habe irgendwie auf der Terrasse gesessen und versucht, theologische Bücher zu lesen. Und die ganze Zeit kommt dann irgendwo dieser Essensgeruch davon hier nebenan rüber. Und das war irgendwie schon ganz schön hart. Ich vermute mal, dass es jetzt den ganzen Sommer über so gehen wird. Und irgendwann gewöhne ich mich dann bestimmt auch wieder dran. Aber es gibt einfach echt Leute, die haben viel zu viel Zeit. Die müssen nicht irgendwie dann Samstagnachmittags irgendwie arbeiten und lesen, sondern die können tatsächlich Samstagnachmittags grillen. Und falls euch das auch so geht, beglückwünsche ich euch natürlich irgendwie dazu. Ich bin vielleicht ein kleines bisschen neidisch, aber ich wünsche euch auf jeden Fall alles Gute dabei. Ich habe dafür, um diesen herrlichen Frühlingsanfang zu feiern, dann heute Morgen beim Kaffeetrinken schon Marlene Dietrich gehört, das ist ja nur ein Lied von ihr. Und bin jetzt auch wie von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt und freue mich entsprechend, dass ihr alle da seid, um diesen herrlichen Tag mit mir zusammen zu feiern. Das ist richtig toll. Wir sind gerade in einer Predigtreihe, mal wieder. Ich habe das Gefühl, dass wir so von Predigtreihe zu Predigtreihe springen. Diesmal ist sogar eine Predigtreihe in einer Predigtreihe, also totale Verschachtelung hier. Kann gut sein, dass man da den Überblick bei verliert. Eigentlich geht es uns ja seit Anfang des Jahres darum, um die Frage, wie kann man Gott um seiner selbst willen lieben? Und damit zusammenhängt natürlich auch, wie kann man Zeit mit Gott verbringen, wie kann man Gott mehr kennenlernen. Und jetzt haben wir so eine Art Unterpredigtreihe, ist jetzt gerade irgendwie Teil 3 und ich würde sagen der vorletzte Teil, nämlich der Frage nachgeht, wer ist denn eigentlich Gott? Ist eine Frage, die eigentlich jeder von euch sich irgendwann mal stellen sollte und die ich mir aber komischerweise auch nie so wirklich gestellt habe. Aber das hat sich in den letzten Wochen dann verändert. Und mir ist aufgefallen, dass es eigentlich so fast die wichtigste Frage überhaupt ist. Denn man kann sich unter Gott ja alles Mögliche vorstellen. Aber wer ist er denn jetzt eigentlich wirklich? Und um diesem Thema mal nachzugehen, dachte ich mir, ich gehe einfach mal die ganze Bibel durch, vom ersten Buch Mose bis hin zur Offenbarung. Ein ambitioniertes Projekt, aber es ist tatsächlich in 4 Teilen möglich, wenn man das Allermeiste auslässt, wie ich das auch vorhabe. Und wollte halt einfach mal gucken, wie hat Gott sich denn jetzt selber irgendwie offenbart? Wie hat Gott sich selber vorgestellt? Also wenn man davon ausgeht, dass er sich in der Bibel offenbart hat, was wir als Christen ja tun, dann ist es ja interessant, irgendwie mal zu gucken, was er über sich selbst sagt. Denn das ist ja irgendwie jetzt eine sehr gute Möglichkeit. Wenn ich wissen will, wer Gott ist, dann ist es natürlich unheimlich hilfreich, dass Gott selber irgendwie so eine Broschüre rausgegeben hat, so eine 2000-Seiten-Broschüre, wo einiges darüber drinsteht, wie er sich selber irgendwie zeigen möchte und sagen möchte, wer er ist. Und dann lohnt es sich natürlich, da mal reinzugucken. Und ich bin jetzt immer noch im Alten Testament. Wir haben uns aber schon extrem weit vorgearbeitet. Letztes Mal war ich noch im ersten Mose, jetzt bin ich im zweiten Mose. Und das hinter mir sind so einige Namen, mit denen der Herr sich offenbart hat. Ich werde nicht alle durchgehen, das wird zeitlich mir gar nicht möglich sein. Aber so ein paar Schlüsselelemente möchte ich doch gerne mal wieder zu geben, wie man Gott im Alten Testament kennenlernen kann oder die Offenbarungen, die er uns im Alten Testament gegeben hat, wie wir die ja auch heute noch auf unser Leben anwenden können, obwohl wir natürlich in einer ganz anderen Zeit und Kultur leben, als das damals im Alten Testament war. Eine kurze Zusammenfassung möchte ich euch noch eben geben. Ich habe Freitag irgendwie maßlos überzogen und wahrscheinlich irgendwie bin ich in der Einleitung irgendwie hängen geblieben. Deswegen nur einfach mal ganz kurz die letzten beiden Teile jetzt mal zusammengefasst. Im ersten Teil ging es darum, dass Gott sich als erstes offenbart hat als der Schöpfer. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde und ist ein sehr allgemeiner Gottesname, den er da verwendet. Da redet er von sich selber als von Elohim und Elohim ist so dieser entfernte Schöpfergott, mit dem man eigentlich nichts zu tun haben kann, der aber irgendwann die Welt gestartet hat und das Universum in Existenz rief, wie wir das ja manchmal so schön ausdrücken. Dann gab es eine Zeit, als die Menschen aus dem Paradies rausgeflogen sind, die scheinbar sehr traumatisch war, wo es keine Gottesdienste gab. Und das fängt dann erst ein paar Generationen später wieder an. Dann ist so ein ganz unscheinbarer Vers da und da heißt es dann, in dieser Zeit fingen die Menschen an, den Herrn wieder anzurufen. Das heißt, es waren überall Menschen schon auf der Welt verteilt und haben eine ganze Weile nichts mit Gott zu tun gehabt. Und irgendwann kam wohl dann das Gefühl, irgendwie, dass es doch einen Gott gibt, und man fing wieder an zu beten. Und es ist auch, wie es vielen Menschen geht, dass sie so das Gefühl haben, dass da irgendwie mehr ist und auch irgendwie gerne Kontakt aufnehmen wollen, aber einfach nicht so genau wissen, wer dieser Gott denn jetzt eigentlich ist. Und wahrscheinlich gibt es deswegen wie so viele Religionen und esoterische Richtungen, die sich irgendwo damit beschäftigen und versuchen jetzt irgendwie Kontakt aufzunehmen, aber eigentlich gar nicht wissen, wer dieser Gott denn ist, zu dem sie Kontakt aufnehmen wollen. Und dann kommt die erste richtig ausdrückliche Kontaktaufnahme Gottes, nämlich mit Noah. Und er sagt Noah auch noch nicht genau, wer er ist, aber er sagt: Noah, hier kommt mir was auf dich zu und ich gebe dir guten Tipp, bau ein Schiff und dann bist du vorbereitet. Und so ist Noah eigentlich so der Erste, der einen Bund mit Gott geschlossen hat, könnte man vielleicht sagen. Aber es ist immer noch ein sehr unpersönlicher Gott und er wusste noch nicht mal einen Namen von ihm. Dann gingen wir letztes Mal ins zweite Buch Mose und dahin, wo Gott sich Mose offenbart. Und ihr kennt die Geschichte, wahrscheinlich viele von euch, ein brennender Dornbusch in der Wüste. Mose geht hin, unterhält sich mit dem brennenden Dornbusch und kriegt dann tatsächlich so den ersten Gottesnamen. Und Gott stellt sich Mose vor als: Ich bin Jahwe, kann man übersetzen als: Ich bin, der ich bin, kann man übersetzen als: Ich, als der Ich bin da, kann man übersetzen als der Ich bin mit euch. Also es gibt viele Möglichkeiten, wie das zu verstehen. Aber es ist immer noch irgendwie auch eine relativ unkonkrete Vorstellung. Also wenn man sich überlegt, irgendwie da ist ein Gott und der sagt: Ich bin, der ich bin, dann kann man immer noch so ein bisschen auf dem Schlauch stehen und nach mehr Informationen verlangen. Und darum geht's dann so in dem im weiteren Teil des Alten Testamentes, dass Gott da nicht nur sagt: Ich bin, sondern: Ich bin der Herr, dein Arzt, ich bin irgendwie verschiedenes anderes. Und das ist das, worum es heute geht. Und ich habe so ein paar Punkte euch mitgebracht und will danach mal zwei Gottesoffenbarungen aus dem Alten Testament dann vorstellen. Und mein erster Punkt oder meine ersten beiden Punkte sind eigentlich irgendwie total allgemein und nicht mal nur auf die Gottesbeziehung anwendbar, sondern auch auf die Beziehung zwischen Menschen anwendbar. Und ich finde das immer sehr hilfreich. Ich finde manchmal irgendwie, dass so diese alles, was mit Gott zu tun hat, dahin tendiert, irgendwo abstrakt zu sein. Und frage mich dann auch manchmal, wie kriegt man jetzt die großen Scheine der Theologie in das Kleingeld des Alltags gewechselt? Und dann hilft es mir immer ungemein, mir vorzustellen, ob es da nicht irgendwelche menschlichen Beziehungen zu gibt oder irgendwie Analogien zu gibt. Und hier ist es definitiv so, denn man lernt Gott kennen, wie man einen Menschen kennenlernt. Und wie man einen Menschen kennenlernt, wissen wahrscheinlich wie die allermeisten, wissen definitiv die meisten von euch. Also niemand ist eine Insel, jeder wird irgendwo Beziehungen haben. Die meisten Menschen haben irgendwelche Freundschaften, viele Leute sind verheiratet oder haben Partner. Also die meisten Leute oder alle Leute werden definitiv wissen, wie man Beziehungen aufbaut. Und das Erste, was dabei ja wichtig ist, ist, dass man scheinbar irgendwie einen anderen Menschen auch niemals hundertprozentig kennenlernt. So ganz egal, wie gut man sich kennt, es gibt immer noch so Facetten zu entdecken, die man nicht kennt. Es gibt immer noch Momente, die einen überraschen. Es gibt immer so diese Situationen, wo man eigentlich meint, ich kenne den anderen doch, aber dann kennt man ihn irgendwie doch nicht. Und für mich ist natürlich das beste Beispiel so meine eigene Ehebeziehung. Bin jetzt schon das ein oder andere Jahr verheiratet, 16 Jahre insgesamt, 18 Jahre mit meiner Frau zusammen. Und es gibt wahrscheinlich keinen Menschen, den ich besser kenne als meine Frau. Nicht mal meine Eltern, ich glaube, die kenne ich schon ziemlich gut, aber da gibt es auch noch so viele biografische Details, die ich überhaupt gar nicht kenne und wo ich immer noch viel zulerne. Aber meine Frau sollte ich eigentlich doch ziemlich gut kennen. Und trotzdem gibt es also bis auf den heutigen Tag so Situationen, wo man sich unterhält und es kommt so ein Detail dann mal ans Licht, das mir überhaupt nicht klar war. Also ich weiß wahrscheinlich im Grunde genommen, dass wenigste von dem, was man wissen könnte, was in der Vergangenheit gewesen ist. Ich kenne nicht alle ihre Schulfreunde, ich kenne nicht alle Erfahrungen, die sie mit ihrem Bruder gemacht hat. Bin manchmal irgendwie total überrascht, wenn so beim Gespräch mal rauskommt, dass wir beide einen Menschen kennen. Und ich dachte mir, das kann gar nicht sein, dass Alex auch was mit dem zu tun hatte. Und dann ist auf einmal halt wieder so ein kleines Detail da. Und ich kenne sie wieder ein Stück besser, aber ich kenne sie nicht hundertprozentig. Und wahrscheinlich, wenn ich das so weiterspinne, ist es auch irgendwie bei mir selber so. Ich glaube nicht, dass ich mich selber hundertprozentig kenne. obwohl ich mit mir aufgewachsen bin. Ich bin mit mir geboren worden, ich bin mit mir in die Schule gegangen, ich war mit mir im Kindergarten. Ich bin mir näher als meine eigene Haut, also ich kenne mich eigentlich irgendwie durch und durch, sollte man meinen. Und trotzdem gibt es immer wieder so Situationen, in die ich komme, wo ich teilweise völlig schockiert bin irgendwie von meinem Verhalten und denke, ach du liebe Zeit, wie konnte ich denn das jetzt machen? Und ich gehe ja auch in Seelsorge, irgendwie teilweise auch nur, um mich kennenzulernen, also manchmal auch, um meine Probleme natürlich zu bewältigen. Aber so teilweise ist es auch mir, dass ich in der Seelsorge da mit meinem Seelsorger darüber rede oder ihm Fragen stelle, warum verhalte ich mich in dieser Situation eigentlich so? Warum leide ich irgendwie unter dieser einen Sache immer noch? Warum denke ich immer noch irgendwie daran, irgendwie was als Kind im Kindergarten irgendwie passiert ist? Warum kriege ich das nicht unter die Füße? Und warum bin ich eigentlich wie der ich bin? Und das ist ein ungeheuer, unerschöpfliches Gesprächsthema. Könnte irgendwie sagen, nein, eigentlich nicht. Also ich rede nicht wirklich gerne über mich, irgendwie, also zumindest nicht, wenn es jetzt irgendwie so persönlich und intim und sowas wird. Aber es ist wirklich irgendwie ein Thema, irgendwie, da könnte ich wahrscheinlich noch jahrelang drüber reden. Und ich würde zu keinem Ende kommen und würde wahrscheinlich am Ende auch irgendwie nicht sagen können, ja, jetzt kenne ich mich tatsächlich mal irgendwie durch und durch. Jetzt bin ich so die newtonsche Maschine und kann irgendwie voraussagen in jeder Situation, wie ich mich verhalten werde und werde mich dann auch wieder daran halten. Das wird wahrscheinlich irgendwie niemals so sein. Es kommt niemals dieser Moment. Also man kennt sich immer irgendwie zum Teil, aber es gibt auch sicherlich immer Teile, die man nicht kennt und über die man sich auch mal irgendwie ganz gehörig wundern kann. Und es ist natürlich mit Gott irgendwie ganz genau das Gleiche. Gott ist noch ein bisschen komplexer als ich selber. Das ist schon irgendwie teilweise ein Grund, es mich zu wundern. Aber tatsächlich irgendwie Gott ist ja der komplexeste von allen. Und so wird es auch ganz bestimmt ein Leben lang dauern, selbst wenn man sich intensiv mit ihm beschäftigt und Gottesdienste besucht und betet und ihn anbetet und die Bibel auswendig lernt. Dann wird es sicherlich immer noch wie so Facetten geben am Ende, die man von ihm nicht kennt. Und vielleicht wird es in der Ewigkeit dann so sein, also Paulus deutet das ja an, dass wir irgendwann mal ihn erkennen werden, also nicht ihn Paulus, sondern ihn Gott erkennen werden, so wie er uns jetzt schon erkannt hat. Aber auf der anderen Seite gibt es dann auch noch so ein paar Stellen im Alten Testament, so gerade in dem Psalm, wo davon die Rede ist, dass Gottes Herrschaft sich in Ewigkeit ausbreitet und es so aussieht, als ob Gott so komplex wäre, dass man ihn auch in Ewigkeit nicht verstehen wird und dass man für alle Ewigkeit so ein paar Dinge nicht verstehen wird und immer noch wie beeindruckt sein kann von ihm. Und ich habe mal so ein paar Beispiele irgendwie mitgebracht, um das zu das muss ich erstmal irgendwie anders aufbauen. Ich glaube, irgendwie so eine Sache, wie man Leute kennenlernt und vielleicht so die wichtigste, ist, dass man sich in unterschiedlichen Situationen kennenlernt. Also wenn wir jetzt immer irgendwie die gleiche Situation hätten, dann würden wir uns wahrscheinlich auch nicht mehr weiter kennenlernen. Aber dadurch, dass wir immer in verschiedenen Situationen sind, lernen wir dann immer wieder neue Dinge an uns kennen. Und so ein Beispiel dafür, was mich so bei der Predigtvorbereitung wie sehr bewegt hat, ich weiß jetzt auch nicht so genau warum, aber ich hatte an so ein paar Leute gedacht, die ich kenne, die in Bibelschulen waren und sich in Bibelschulen verliebt haben und dann nachher irgendwie ganz schnell geheiratet haben, irgendwie oft so ein paar Monate irgendwie nachher, kaum sind sie dann zurück aus, wer weiß wo, heiraten sie und so ein halbes Jahr später ist die Ehe dann wieder kaputt. Und das hat mich irgendwie früher so ein bisschen gewundert und ich dachte, wie kann das denn eigentlich sein? Also irgendwie Bibelschule ist doch eigentlich so der heiligste Moment im Leben und man ist da irgendwie kaserniert mit anderen Christen und hört die ganze Zeit wie das Wort Gottes und hat den ganzen Tag nichts anderes zu tun, als anzubeten und hin und wieder die Küche zu putzen und das Unkraut zu jäten, dass sie auch immer noch was Praktisches dabei haben. Aber eigentlich, das muss doch so der Moment ultimativer Gottesnähe sein. Und doch war das so, als ich selber meine Jüngerschaftsschule gemacht habe bei Jugend mit einer Mission in Hamburg und Albanien, war das so eines der ersten Sachen, die wir gehört haben, dass irgendwie der Leiter gesagt hat, egal was passiert, verliebt euch am besten gar nicht irgendwie erst ineinander und wenn irgendwie dann heiratet nachher nicht. Und ich fand das blöd. Also ganz vorsichtig ausgedrückt. Ich fand das total anmaßend auch irgendwie, dass da so ein geistlicher Leiter kommt und mir sagen will, wann ich mich zu verlieben habe und wann nicht. Irgendwie, das geht ja gar nicht. Kam mir so als totale Übergrifflichkeit vor. Habe mich dann aber trotzdem nicht verliebt. Nicht aus Gehorsam, sondern aus Mangel an Gelegenheiten. Und selbst wenn ich vielleicht mal so einen Anflug gehabt hätte, wäre da keine gewesen, die dann das auch erwidert hätte. Also auf jeden Fall habe ich mich da nicht verliebt und habe dann auch nicht nachher geheiratet. Aber ich kannte halt dann doch irgendwie einige Fälle so, denn man kennt dann ja irgendwie auf einmal auch noch mehr Bibelschüler und so im Laufe der Jahre habe ich halt doch einige kennengelernt, bei denen es dann halt doch so war und wo die Beziehungen bemerkenswert kurz gehalten haben, obwohl alle davon überzeugt waren, dass ihnen Gott selber höchstpersönlich gesagt hat, dass sie gerade diesen Partner heiraten sollen. Und ich denke mal, der Grund dafür war, dass man sich halt in einer sehr besonderen Situation kennenlernt, die auch das ganze Leben niemals wiederkommen wird. Also man wird im ganzen Leben nicht nochmal irgendwie die Gelegenheit haben, für 2 Jahre irgendwie mit anderen Christen zusammenzuhocken, 2 Jahre lang wie keine kontroversen Situationen mit Heiden zu haben, 2 Jahre wie keinen bösen Alltag zu haben, irgendwie da kommt man nie wieder rein in so eine Situation. Und die Regel ist dann ja doch, dass man ganz schön hart und auf dem Boden des Alltags wieder aufschlägt, wenn so die Zeit vorbei ist. Und so diesen harten Aufprall auf dem Alltagsboden haben diese Beziehungen dann halt eben auch nicht überlebt. Und der Grund dafür war halt einfach, man hat sich kennengelernt in einer besonderen Situation und in der nächsten Situation musste man sich dann wieder kennenlernen und entdeckt auf einmal wie ganz andere Verhaltensmuster und kommt damit dann einfach nicht klar. Ist dann wie etwas, was einem nicht gefällt und man denkt sich, dass, wenn ich das vorher gewusst hätte, dann hätte ich mich möglicherweise auch nicht verliebt oder zumindest nicht geheiratet, aber man schafft es halt einfach, man schafft diesen Sprung nicht. Und so ist das irgendwie, dass wir in jeder neuen Lebenssituation, in die wir kommen, lernen wir uns selber ein bisschen besser kennen, lernen die Menschen um uns herum ein bisschen besser kennen und die Gottesbeziehung muss halt einfach mitwachsen. Man sollte in jeder Situation des Lebens, in jeder neuen Phase, muss man eigentlich wieder auch neu Gott suchen, um mal rauszufinden, wer ist er denn jetzt eigentlich für mich? Also man kann nicht mit der Gottesoffenbarung leben, die man wie vor 20 Jahren gehabt hat. Und jetzt kann man natürlich einwenden und sagen, ja, aber Bibel sagt doch Jesus Christus derselbe gestern, heute und in alle Ewigkeit. Das steht sogar irgendwie in der Bibel. Wo steht's? Weiß das jemand? Jawohl, Ingo, alter Streber. Genau, es steht in Hebräer 13, Vers 8, Jesus Christus derselbe gestern, heute und in alle Ewigkeit. Was? Okay, dann hast du das jetzt wieder gut gemacht, dass du letztes Mal irgendwie meine Predigt nicht verstanden hast. Genau, da steht es. Und dann kann man natürlich sagen, wie, aber Gott ändert sich doch nicht. Also warum muss er sich da irgendwie nochmal neu offenbaren? Und das Ding ist, ich ändere mich. Und ich werde irgendwie in jeder Situation, in der ich bin, irgendwie ein anderes Gottesbild brauchen. Und ich werde einen Gott brauchen, der mitwächst. Und wenn ich jetzt so auf mein Leben mal zurückgucke, ich bin ja jetzt seit 20 Jahren mittlerweile Christ, also schon eine ganze Weile, finde ich zumindest, und schaue, wie ich mich entwickelt habe in der letzten Zeit oder in den letzten vielen Jahren, dann habe ich mir manchmal das Gefühl, irgendwie, dass so zwischen dem Storch, der ich heute bin, und dem Storch, der ich früher war, echt Welten liegen. Und zu Hause dachte ich mir dann bei der Predigtvorbereitung, ja, aber ich bin ja immer noch der gleiche, ich habe ja immer noch den gleichen Körper. Aber wenn ich mir dann jetzt so alte Fotos wie von früher angucke, dann weiß ich auch, dass das nicht stimmt. Und es ist auch nicht nur irgendwie, dass ein paar Falten mehr dazu gekommen sind, sondern es sind auch ein paar Haare mehr abgegangen. Und mittlerweile muss ich schon irgendwie eine Mütze tragen, um noch irgendwie einigermaßen jung auszusehen. Also die Haare sind weg. Der Bart ist nicht mehr bunt. Früher waren die Haare auch noch lang. Irgendwie, das geht jetzt irgendwie auch gar nicht mehr, weil einfach wir zu wenige davon da sind. Wenn ich mir angucke, wie ich mich kulturell entwickelt habe, dann ist das auch wieder ein Unterschied wie Tag und Nacht. Irgendwie früher war irgendwie alles Punkrock und irgendwie laut und schnelle Musik. Und jetzt ja, wie gesagt, wie heute Morgen habe ich Marlene Dietrich gehört. Und da hätte ich früher gedacht, ach du Scheiße, irgendwie, was ist das denn für spießige Musik? Das geht ja gar nicht. Also ich habe mich definitiv entwickelt. Und ich muss ja auch in dieser neuen Lebensphase oder in jeder neuen Lebensphase auch Spiritualität neu entdecken. So die Sachen, die früher funktioniert haben, funktionieren jetzt einfach nicht mehr. Früher haben wir zum Beispiel wie gerne bei McDonald's gebetet. Heute hasse ich es, zu McDonald's zu gehen. Also ich will da nicht mal essen, geschweige denn beten. Oder vielleicht würde ich lieber beten als essen. Aber normalerweise sollte auf jeden Fall vor dem Essen auch beten, wenn man noch zu McDonald's geht. Aber früher war das einfach naheliegend, weil ich war ohnehin irgendwie manchmal 3-mal am Tag da. Irgendwie ist es auch irgendwie total abgefahren. Und meine Freunde halt auch. Und wir haben da gesessen und haben dann irgendwie vorm Essen nochmal gebetet. Und da wurde dann halt auch manchmal irgendwie eine Stunde irgendwie da raus und haben dann irgendwie die ganze Zeit in den McDonald's gebetet. Und alle fanden das irgendwie sehr komisch um uns herum. Aber heute geht das irgendwie nicht mehr. Heute kann ich irgendwie auf diese Weise einfach echt nicht mehr den Herrn erleben. Heute würde ich mich total unwohl dabei fühlen. Oder früher habe ich wie beim Beten immer viel Auto gefahren. Oft irgendwie so 2-3 Stunden, irgendwie sogar am Tag, irgendwie aber mindestens irgendwie 1 Stunde am Tag habe ich mich ins Auto gesetzt und bin beten gefahren. Bei den Spritpreisen heute kann ich mir das nicht mehr leisten. Also, das heißt, ich muss da irgendwie eine andere Spiritualität entdecken. Ich muss Gott irgendwie auf eine andere, irgendwie auch vielleicht etwas nicht mehr ganz so verrückte und komische Weise erleben, weil mein Leben halt einfach wie heute total anders geworden ist. Und es geht einfach nicht mehr irgendwie auf diese frühere Weise, die früher funktioniert hat, könnte ich einfach nicht mehr mit ihm leben. Also man muss halt einfach irgendwie immer wieder den Herrn neu entdecken. Und es sind auch immer irgendwie je nach Lebensphase und auch wie so ganz andere Bereiche, die einen irgendwie mehr interessieren. Heutzutage bete ich zum Beispiel viel mehr irgendwie über theologische Sachen, wie als ich das früher gemacht habe. Früher war hauptsächlich so am Anfang des Predigtdienstes, habe ich den ganzen Freitag wieder mit zugebracht, irgendwie über die Predigt zu beten, wie bis die auch tatsächlich dann buchstäblich vom Himmel gefallen ist und ich auf einmal irgendwie eine ganze Predigt hatte. Dafür gab es dann halt auch diese Situation, wo ich dann 5 Minuten vor dem Gottesdienst auch keine Predigt hatte, dafür auch eine ganze Menge Panik und Gott dann irgendwie manchmal irgendwie erst im letzten Moment irgendwie dann eingegriffen hat. Und irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich mich da heute weiterentwickelt habe. Irgendwie, denn heute bete ich mehr für mein geistliches Leben und für Erkenntnisse und halt einfach Theologie. Und die Predigten sind dann irgendwo nicht mehr so, dass ich morgens anfange, sondern oft irgendwie erst nachmittags. Und wie mache ich da meine Predigt? Und es funktioniert halt einfach. Aber es hat sich irgendwie den Fokus total verschoben. Also lerne ich Gott irgendwie auch wieder an diesem Punkt irgendwie ganz anders kennen. Und man muss das wirklich haben. Man muss irgendwie in jeder Lebensphase irgendwie dann auch wieder da rein investieren, auch den Herrn wieder neu kennenzulernen. Und der zweite Punkt ist, dass in der Regel neue Erkenntnisse in neuen Lebensphasen kommen. Also der Mensch ist einfach ein Gewohnheitstier. Und das heißt, dass wir auch irgendwie ganz gerne mit unserer Lebenserfahrung, so wie die jetzt ist, auch ganz gut leben können. Und dass wir es eigentlich nicht so gerne haben, wie immer wieder mal ins kalte Wasser geworfen zu werden und neu etwas kennenzulernen oder uns auf neue Situationen einzustellen. Das ist so eine Sache, die uns keinen Spaß macht. Und jetzt hatte ich beim Predigt vorbereiten, dachte ich schon, ey, Moment mal, eben Einspruch, euer Ehren. Ich kenne doch irgendwie Leute, die sind extrem instabil in ihrem Leben. Die ziehen um die Welt, das sind irgendwie Hippies, die irgendwie mal irgendwie auf Goa leben. In Goa? Na gut. Also die irgendwie mal in Goa leben oder da irgendwie übersommern und dann wieder irgendwie in New York oder Paris oder sonst was sind und irgendwann am Rumreisen sind und die haben gar keinen festen Bezugspunkt. Aber dann dachte ich, ja gut, das sind auch Gewohnheitstiere, denn wenn ich mal irgendwie einen von diesen Großstadtnomaden nehmen würde und sagen würde, okay, du wohnst jetzt irgendwie die nächsten 20 Jahre in Remscheid und du gehst auch nicht mehr hier weg und alle Urlaube sind gecancelt und du kriegst kein Wohnmobil und du musst einfach hier bleiben. Ich tue dir so eine elektronische Fußfessel irgendwie an den Fuß und wenn du irgendwie die Stadtgrenze von Remscheid überschreitest, dann machst du irgendwie Psst und ja, ich glaube, dann würden die auch verrückt werden. Dann würden die auch sagen, so, nee, aber ich bin doch eigentlich jemand, der ungebunden ist. Und du würdest feststellen, dass er genauso spießig ist, wie die das uns so manches Mal wie vorwerfen. Und dass das genauso Gewohnheitstiere sind, wie wir auch Gewohnheitstiere sind. Und wenn du davon ausgehst, dass wir Gewohnheitstiere sind, dann braucht man schon irgendwo auch so einen starken äußeren Impuls, um überhaupt mal irgendwie etwas Neues kennenzulernen. Und ich dachte so an Umzüge. Das ist vielleicht irgendwie das Stärkste, was uns so passieren kann, dass man von einer Stadt in die andere zieht, dass man seine Wohnung aufgibt und woanders nochmal irgendwie neu anfängt, wie man das sagt. Und dieser Neuanfang ist ja tatsächlich irgendwie etwas, was das ganze Leben bestimmen kann. Und ich habe natürlich auch da irgendwie mal an uns selber gedacht, wir wohnen jetzt fast 4 Jahre in Remscheid und sind also wirklich sagenhafte 30 Kilometer weggezogen. Vorher lebten wir in Wetter an der Ruhr, aber es war halt irgendwie auch noch Ruhrgebiet und damit irgendwie haben wir auch eine Mentalitätsgrenze überschritten. Denn so vom Ruhrgebiet ins Bergische Land zu gehen, ist echt ist herausfordernd. Ich will das jetzt mal irgendwie nicht wertend sagen, aber wenn ich es wertend sagen müsste, würde ich sagen, das war schon echt ein Abstieg. Und es ist halt einfach nicht ganz einfach. Ne? Man kommt in ein total neues Umfeld hinein. Und obwohl das bloß irgendwie 30 Kilometer sind, hieß das doch irgendwie für uns, das Leben nochmal irgendwie total neu zu organisieren Und wenn ich mir vorstelle, dass es Leute gibt, die jetzt irgendwie nach Tokio ziehen, irgendwie beruflich oder so, oder da ist auch mal jemand, der mal eine ganze Weile in China gelebt hat, oder jemand, der jetzt aus China kommend eine Weile in Deutschland lebt, dann muss das irgendwie noch wesentlich schwieriger sein. Und für uns kamen auf einmal dann wieder Fragen auf uns zu, da hätten wir vorher nie mit gerechnet. Jetzt hatten wir schon unsere Wohnung und dann kam irgendwann mal irgendwie die Situation, dass man sich natürlich gefragt hat, wo geht man eigentlich in Remscheid zum Arzt? Und dann kann man ja natürlich gelbe Seiten aufschlagen und kommt dann ja wahrscheinlich irgendwie auch gerade irgendwie an den schrecklichsten Arzt, den man dann irgendwie überhaupt haben könnte. Also war das für uns erstmal irgendwie Klause gefragt, weil wir das dachten, die kennen sich bestimmt gut aus mit Ärzten. Und dann mal gefragt, wo sind die Allgemeinmediziner, irgendwie der ganz okay ist, wo ist denn ein Hautarzt, wo ist ein Frauenarzt, wo ist irgendwie ein Hier- und ein Da-Arzt. Und man musste die einfach wirklich neu kennenlernen. Und dann kommt so die Frage auf, was sollen wir denn jetzt essen? Also was isst man denn eigentlich hier im Ausland? Oder besser gesagt, also wo kann man denn hier überhaupt einkaufen? Das war für uns eine relativ leichte Frage, weil wir gegenüber vom Edeka wohnen. Also war das mir ziemlich einfach zu beantworten. Aber je nachdem, wo man so hinzieht, ist das doch irgendwie ganz schön schwierig. Und dann kamen so ein paar Fragen, die wir zum Glück nicht so hatten, aber die ich mir gut vorstellen kann. Nämlich, wenn du so ein paar hundert Kilometer wegziehst, dann wirst du dir irgendwann auch die Frage stellen, wer hängt denn jetzt eigentlich mit mir rum? Meine alten Freunde sind irgendwie 500 Kilometer woanders und oft trauert man denen ja auch noch nach. Aber wer ist denn jetzt eigentlich wie mein Freund? Und man muss anfangen, seinen Freundeskreis wieder aufzubauen und soziale Infrastruktur wiederherzustellen, die man einfach nicht hat. Oder man fragt sich, wo ist denn jetzt irgendwie ein Fitnessstudio oder ein Sportverein? Wo kann ich denn jetzt irgendwie noch Gewichte stemmen oder Fußball spielen oder Schach spielen? Wo gibt's sowas alles? Und man muss sich wirklich irgendwie total neu orientieren. Und ich habe das Gefühl, dass mit Gott irgendwie genau das Gleiche ist. Also immer wieder, wenn man mal hineingeworfen wird in eine andere Lebenssituation, da muss man sich auch spirituell wieder neu orientieren. Da muss man sich auch irgendwie dem Herrn wieder irgendwie ganz neu nähern. Und es sind so diese veränderten Lebensphasen und Lebenssituationen, die uns positiv gesehen immer irgendwie geistlich wach halten, die aber negativ ausgedrückt ja irgendwo auch so eine Existenzkrise sind. Und mancher kommt dann irgendwie besser damit klar, mancher kommt schlechter damit klar. Aber es sind immer wieder irgendwie diese Krisen, in die man kommt, irgendwie wo das Leben sich verändert, die dann auch wieder dazu führen, dass man auch Gott wieder neu sucht und ihm dann neu begegnet und seine Gotteserkenntnis vermehrt. Und unter diesen Vorzeichen würde ich gerne mal diese Bündnisnamen, die am Anfang auf der Flipchart waren, also so heißen die dann meistens wie bei den Theologen, Bundesnamen oder Bündnisnamen, auch mal als Krisennamen vorstellen und mal davon ausgehen, wie dass wir Gott, auch so wie er sich im Alten Testament offenbart hat, immer in den Zeiten neu kennenlernen, wo unser Leben gerade durchgeschüttelt ist, wo einiges auf dem Kopf steht und wo wir einen neuen Aspekt von Gott kennenlernen müssen, der gerade in unsere Situation reinpasst. Und ich möchte das mal exemplarisch zeigen an bloß zwei von diesen Gottesoffenbarungen im Alten Testament und mal zeigen, in welcher Situation man das wahrscheinlich wie brauchen wird, diese Gottesoffenbarung, und wie das dann funktioniert. Und das erste Beispiel ist im Richter 6, Vers 12, offenbart sich Gott als Jahwe Shalom. Und das heißt so viel wie, der Herr ist mein Friede oder der Herr ist unser Friede. Aber bevor ich das mache, muss ich mir eben einen Schluck trinken. Ist das meins oder deins? Richter 6, Vers 12 ist die Geschichte von Gideon. Und Gideon wurde als Richter über Israel berufen. Das heißt, er war irgendwie der Mann, den Gott für eine bestimmte Zeit auserwählt hat, um die 12 Stämme Israels zusammenzubringen. Damals gab es noch keinen König. Und der Richter hatte dann die Aufgabe, die 12 Stämme Israel zu verbünden und gegen einen gemeinsamen Feind zu ziehen. Der gemeinsame Feind zu der Zeit waren die Midianiter. Die hatten ganz Israel besetzt und ausgeraubt und ausgeplündert, und Israel jammerte so ein bisschen unter der Knute des Feindes. Und dann erscheint Gott dem Gideon und gibt ihm diesen Auftrag. Und in diesem Auftrag ist auch dieses Jahwe Shalom drin. Und er sagt also, Gideon, ich bin der Herr, dein Friede. Und das klingt zunächst mal so ein bisschen komisch, denn wenn Gideon eins nicht gehabt hat, dann war das ja Friede. Also es folgte ein unheimlicher Stress. Irgendwie, er musste irgendwie seine Armee aufstellen, damit seine Armee gegen die Midianiter ziehen. Also es war einfach eine Kriegszeit irgendwie. Und die Richter kamen immer gerade in so einer Kriegszeit hoch. Und es war irgendwie total komisch, dass Gott sich dann irgendwie offenbart als der Herr, dein Friede. Aber vielleicht ist es auch einfach totale Absicht gewesen, denn gerade die Leute, die keinen Frieden haben, die brauchen ja den Frieden. Und wenn man Gott irgendwie als Frieden kennenlernen will, dann wird man gerade auch keine friedliche Zeit haben. Denn wer im Frieden lebt, im äußeren Frieden und im inneren Frieden, der wird Frieden nicht zu schätzen wissen. Und wenn Gott dann sagt, ich möchte dir aber Frieden geben, ich will dein Friede sein, dann wird man gar nicht danach gesucht haben. Und es wird dann vielleicht auch wie gar nicht interessieren, weil man ja sowieso Frieden hat. Aber gerade in Zeiten, wo man keinen Frieden hat, ist es unheimlich interessant, eigentlich Gott irgendwie als den Frieden kennenzulernen. Und ich gehe jetzt mal irgendwie davon aus, dass wir, wahrscheinlich haben wir doch auch irgendwie Probleme mit äußerem Unfrieden, dass wir einfach irgendwie Streit haben in Beziehungen oder irgendwie, dass wir irgendwie einen Chef haben, der uns Ärger macht und man hat einfach irgendwie äußerlich keinen Frieden. Aber die meisten von uns werden es wahrscheinlich auch kennen, dass man innerlich keinen Frieden hat. Man sagt so bis heute, dass viele Magengeschwüre irgendwie auch daher kommen, dass man mit Sorgen ins Bett geht und dann vor Sorgen nicht einschlafen kann. Man weiß, dass einem sowas auf den Magen schlägt und viele Leute leben in solchen stressigen Situationen und haben zumindest innerlich keinen Frieden. Und dann kann man vielleicht äußerlich irgendwie Frieden haben, aber innerlich dreht man die ganze Zeit am Rad und ist irgendwie nervös und wälzt sich im Bett rum und ist reizbar irgendwie tagsüber. Und gerade solche Leute müssten eigentlich diesen Frieden Gottes irgendwie sehr zu schätzen wissen. Und so sagt Jesus auch selber, und das ist mein Konfirmationsspruch, da habe ich noch nicht mal wirklich richtig an Gott geglaubt, da habe ich den Spruch schon gekriegt und habe den immer noch wie gerahmt in meinem Bücherregal stehen. Und er sagt mir in Matthäus 10, Vers 29, kommet her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch Ruhe geben. Oder manche Übersetzungen sagen auch, ich will euch Frieden geben. Und so war irgendwie mein Leben eigentlich immer wieder davon geprägt, dass ich diesen Frieden gesucht habe, dass ich unbedingt Frieden haben will. Und in Zeiten, wo ich keinen Frieden habe, weiß ich, dass es immer erstmal irgendwie nahe liegt, zu versuchen, das selber zu machen. Und so laufen ja da manche Leute, die irgendwie so ein großes innerliches Problem haben, irgendwie erstmal zu Psychiatern oder irgendwie schlucken irgendwie jede Menge Pillen, um irgendwie innerlich ruhig zu werden. Aber eigentlich weiß ich, dass es diesen Gott gibt, der Frieden geben kann. Und deswegen kommt immer irgendwann dieser Moment dann auch, wo ich dann mal ordentlich ins Gebet gehe und mir denke, auch wenn es jetzt 2 Wochen Gebet braucht, aber ich will diesen Frieden Gottes wieder haben. Ich will diesen Frieden haben, der den Verstand übersteigt. Ich will diesen Frieden haben, wo eigentlich dürfte es gar nicht sein. Und eigentlich so meine Lebensumstände schreien ja geradezu danach, dass ich verspannt bin und ängstlich bin. Aber ich will den Frieden haben, der größer ist als das. Und das ist so eine Möglichkeit, wie man Gott halt einfach wie auch in solchen Situationen erleben kann. Und im Grunde genommen fängt es erstmal mit einer Krise an. Und es ist gut, die Krise dann schätzen zu wissen, um da rauszukommen, indem man halt den Herrn sucht. Also nicht bei der Krise irgendwie gleich irgendwie Angst kriegen und alles mögliche andere versuchen, sondern sich vielleicht mal irgendwie denken, eigentlich ist das gar nicht schlecht, dass ich jetzt gerade diesen Unfrieden habe, denn es gibt mir die Möglichkeit, Jahwe Shalom kennenzulernen und es gibt mir die Möglichkeit, dass sein Friede in mein Leben eintritt und das ist natürlich super, irgendwie Gott auf diese Weise zu erleben. Und das zweite exemplarische Beispiel ist Jahwe Tzidkenu und da steht in Jeremia 23, Vers 6, und es heißt so viel wie, der Herr ist meine Gerechtigkeit. Und Gerechtigkeit ist auch wieder irgendwie etwas, was man zu schätzen weiß, wenn man sich gerade irgendwie moralisch minderwertig fühlt, wenn man gerade das Gefühl hat, unter seiner Sünde zu zerbrechen, wenn man irgendwie das Gefühl hat, dass man ganz weit von Gott entfernt ist, dann ist es etwas total Tolles, dass es eine Gerechtigkeit gibt, die Gott uns zuschreibt, wo Gott selber sagt, hey, alles zwischen uns ist in Ordnung und ich rechne dir dein Fehlverhalten nicht an, ist eine total großartige Sache. Und wenn jemand irgendwie darunter leidet, irgendwie, dass vielleicht permanent ein schlechtes Gewissen da ist, dass du dich noch an Situationen erinnern kannst, wo du deinem kleinen Bruder irgendwie einen Bauklotz über den Kopf gehauen hast irgendwie, und du leidest immer noch irgendwie darunter, dass du damals irgendwie sowas gemacht hast, dann ist das ein Zeichen dafür, dass du Gottes Gerechtigkeit eigentlich gar nicht kennst. Also dann ist es eher irgendwie so, dass man versucht, irgendwie aus sich selber heraus sich ordentlich zu verhalten und irgendwie alles richtig zu machen. Aber man hat es noch nicht irgendwie begriffen, dass das, was uns vor Gott angenehm ist, eigentlich etwas ist, was Jesus gemacht hat. Und dass unsere Gerechtigkeit nicht irgendwie damit kaputt geht, dass wir irgendwie etwas falsch machen. Und so ist es in solchen Situationen, wie tatsächlich, und ich muss das natürlich mit ein bisschen Vorsicht sagen, ist es tatsächlich viel besser, Gottes Gerechtigkeit zu suchen, als selber zu versuchen, sich gerecht zu verhalten. Und damit meine ich natürlich nicht, irgendwie lass uns sündigen, was das Zeug hält, irgendwie, denn wir haben ja eine Gerechtigkeit im Himmel. Also ganz im Gegenteil, manchmal sollte man ein schlechtes Gewissen haben. Also wer jemand anders umbringt und nachher irgendwie kein schlechtes Gewissen hat, der ist ein gewissensloser Mafia-Killer oder sowas, aber das hat nichts Jesusmäßiges an sich. Aber wenn man irgendwie am schlechten Gewissen zerbricht irgendwie und das irgendwie merkt, dass man so unvollkommen ist in moralischen Dingen, dann ist das so gut, mit diesen Jahwe Zitkenu irgendwie mal kennenzulernen und zu wissen, wie das es einen Austausch gegeben hat, wie das Jesus irgendwie Sünde an sich genommen hat, um uns gerecht zu machen, wie es heißt im 2. Korinther 5, Vers 23, dann ist diese Gottmöglichkeit wie etwas, was man auf jeden Fall ausschöpfen sollte. Also man sollte dann nicht einfach nur versuchen, wie das aus sich selber herauszumachen, sondern lieber irgendwie mal die Gerechtigkeit Gottes zu finden. Und so ist es bei allen anderen auch. Und ich könnte die jetzt durchgehen, aber dann säßen wir natürlich heute Nachmittag da immer noch. Und das geht nicht, weil ich um 5 schon die nächste Predigt in Hagen halten muss. Deswegen habe ich mich einfach mal auf diese beiden Dinge da beschränkt. Aber alle Gottesoffenbarungen, die jetzt so im Alten Testament stehen, die anfangen wie mit Jahwe und dann geht's weiter mit Jahwe Jire, Jahwe Rofe oder wie auch immer, kann man eigentlich auf diese Weise erleben. Und es ist möglich, dass Gott in unsere Krisen kommt und sich offenbart. Und ich denke mal, dass es wahrscheinlich sogar noch einiges gibt, was über das Alte Testament hinausgeht, denn wir leben in anderen Herausforderungen, wir haben irgendwie ganz andere Lebensumwelt und deswegen wird es so sein, dass Gott sich in unseren Alltagssituationen auch nochmal irgendwie anders verhält und wir ein Jahwe, keine Ahnung was haben, aber dass irgendwie Gott sich irgendwie auch in unseren Krisen auch auf andere Weise noch offenbaren kann und dass immer irgendwie diese Erkenntnis Gottes wachsen will und wir niemals mehr stehen bleiben, sondern von Situation zu Situation mit motiviertem Gebet irgendwie auch ohne weiteres irgendwie Gott dann auch immer tiefer kennenlernen können. Amen.